Dieser Podcast wird unterstützt von den Abonnentinnen und Abonnenten des Standard. Vielen Dank. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Hat einer der einst reichsten Menschen Österreichs Corona-Förderungen für ein privates Anwesen erhalten? Dieser Frage musste sich der Immobilieninvestor René Benko am gestrigen Mittwoch in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stellen. Konkret geht es um den Verdacht, René Benko habe mehr als 1 Million Euro an staatlichen Hilfen erhalten für einen Rückzugsort für einflussreiche Freunde und Geschäftsleute. Wir sprechen heute darüber, was es mit den Vorwürfen rund um Benkos Chalet N auf sich hat. Und darüber, ob der gescheiterte Investor dem ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz einen lukrativen Job besorgt hat. Renate Graber, du bist Wirtschaftsredakteurin im Standard und du berichtest gefühlt rund um die Uhr für uns aus den diversen Untersuchungsausschüssen. Diesmal ging es um den COFAG-Untersuchungsausschuss. Und da ist am gestrigen Mittwoch nach 2 Absagen tatsächlich René Benko erschienen. Zunächst mal, wie hat er denn auf dich gewirkt nach diesen turbulenten Monaten?
Naja, René Benko ist ja in der Vergangenheit oder in den vergangenen Monaten eben sehr lang nicht aufgetreten in der Öffentlichkeit. Das erste ist ein Auftritt in Innsbruck gewesen, da ist er bei seinem persönlichen Insolvenzverfahren aufgetaucht. Hat wohl auch damit zu tun gehabt, dass er am gleichen Tag im Urschuss hätte aussagen sollen. Also da hat er sich entschuldigt, also musste er in Innsbruck beim Landesgericht erscheinen. Gestern beim Reinkommen in den Saal, es war natürlich ein riesiger Medienandrang und Fotografinnen und Fotografen, Filmleute, Kameraleute waren da. Da hat er sich nicht geäußert, er ist schnurstracks in den Saal hineingegangen und bei der Befragung ist er mir dann sehr freundlich, sehr höflich vorgekommen. Also er war jetzt nicht schnippisch, wie andere Auskunftspersonen das gern sind, wenn sie irgendwie sich auch unwohl fühlen. Und das ist ja auch eine Rolle, in der man nicht unbedingt sein will. Man möchte nicht unbedingt Auskunftsperson in einem Urschuss sein, das ist nicht nur angenehm. Und er hat zu den Fragen, die ihm gestellt wurden oder vor allem anfangs gestellt wurden, auch ausführlich Stellung genommen. Das heißt, kurz gesagt, er hat mehr gesprochen, als zumindest ich und viele andere Beobachter des Urschusses erwartet hatten.
Hat man ihm angemerkt, dass er sehr schwere Monate hinter sich hat?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mir das oft überlegt, weil ich mir denke, er sitzt jetzt mit Milliarden an Schulden da, jedenfalls einmal die behaupteten Schulden oder die halt angemeldeten Forderungen. Er ist persönlich ruiniert, jedenfalls was sein Vermögen betrifft. Als Unternehmer ist er ja in Insolvenz gegangen selbst. Er hat eigentlich sehr stabil gewirkt und sehr unauffällig, möchte ich sagen.
Warum ist er denn überhaupt vorgeladen worden zu einem Untersuchungsausschuss, der sich zumindest dem Namen nach um die Vergabe von Corona-Förderungen dreht?
Ja, also das ist der COFAG-Urschuss und der hat verschiedene Themen gehabt und es geht in diesem Urschuss auch um die Behandlung der Reichen und Superreichen oder der sogenannten Reichen und Superreichen durch die Verwaltung. Der Frage, der man nachgegangen ist im Urschuss, ob diese Reichen und Superreichen von der Verwaltung anders behandelt werden als andere, also gleicher sind als andere. Übertitel war auch die Zweiklassenverwaltung oder die vermutete Zweiklassenverwaltung. Es ging dann auch um Steuerverfahren und da geht es ja auch zum Beispiel um Verfahren von Benko. Der Großteil des Urschusses hat sich mit seinen Steuerverfahren befasst, aber auch mit Steuerverfahren von Unternehmer Siegfried Wolf oder anderen Unternehmern. Stefan Pierer wurde auch das Thema gestreift und es ist um die COFAG-Förderungen gegangen.
Und über die möchte ich jetzt gleich mit dir sprechen. Da gibt es nämlich ein sogenanntes Chalet N, das wird René Benko zugeordnet und der Urschuss hat ihn dazu befragt. Mal ganz überblicksmäßig, worum geht es da bei diesem Chalet N? Was wird René Benko da vorgeworfen?
Ja, dieses Chalet N ist ein wunderschönes Chalet in Oberlech, also in der Gemeinde Lech am Arlberg. Und dieses Chalet N wird als Hotel geführt, oder das ist eben die Frage, die man sich zu stellen hat, ob es als Hotel geführt wird. Und dieses Chalet N hat ungefähr 1,1 Millionen Euro an Corona-Förderungen bekommen. Und da ist die Frage, ob das eben wirklich ein Hotel ist, als dass es dann auch Förderungen bekommen hat, oder ob das quasi ein Privatdomizil ist, das der Familie René Benkos und ihm zur Verfügung stellt und nur von ihm genützt wird. Das ist so die Grundfrage, um die es gegangen ist.
Wie kommt man denn auf die Idee, dass René Benko dieses Chalet N privat genutzt hat? Wer war da eingeladen? Wer stand da auf der Gästeliste?
Also wir kennen ja diverse Listen und haben über die auch berichtet. Man darf da natürlich nicht alle Leute nennen, das sind zum Teil ja auch Private. Seine Familie war dort, René Benko war dort und es waren vor allem auch viele Geschäftsfreunde oder Geschäftsfreundinnen dort. Nennen kann man Leute wie Dieter Berninghaus, das war ein Berater, der die Signer und René Benko vor allem in der Handelssparte beraten hat, als sie nach Deutschland gegangen sind, was sich ja als nicht so weise herausgestellt hat letztlich. Es war zum Beispiel dort der Investor Ronny Petschik, das ist ein Investor, der in Wien lebt und der betont aber, er war tatsächlich dort mit seiner Großfamilie, hat er da eingeladen, betont aber, wir hatten danach gefragt, dass er das auch bezahlt hat, diesen Aufenthalt. Es waren von dieser Liste Schweizer Investoren, es waren ein ukrainischer Geschäftsmann zum Beispiel, dessen Vermögen dann aber im Vorjahr eingefroren worden ist, weil ihm vorgeworfen wird, dass er die Russen unterstützt. Es war ein österreichischer Schlagerstar, wenn ich mich richtig erinnere an die Liste, eine Millionenerbin und im Jahr 2023 zum Beispiel auch der Manager eines saudischen Staatsfonds. Das ist vielleicht deshalb interessant, weil um diese Zeit ist es ja schon eng geworden und René Benko war dringend auf der Suche nach Geld und da hat man ja vor allem im arabischen Raum nach Investoren gesucht.
Das klingt jetzt mal so, als wären das hauptsächlich interessante Geschäftskontakte gewesen, die dort untergekommen sind. Wissen wir, weißt du mehr, was sie dort gemacht haben? Wurden da auch Deals eingefädelt?
Also ich war nicht dabei, ich sag's gleich, ich weiß nicht. Aber da wurden sicher auch Geschäfte gemacht, da ist sicher auch über Geschäfte gesprochen worden. Das wird wohl eine Mischung aus allem gewesen sein, aber dass es nur privat genutzt wurde, wenn dann irgendwelche saudischen Manager von Staatsfonds da waren, das kann man sich ja wohl nicht vorstellen.
Sie sind nicht nur wegen dem schönen Österreich da gewesen?
Nein, obwohl es dort wirklich schön ist.
Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, der Verdacht lautet, Benko hat dieses Chalet N zwar als Hotel ausgewiesen oder eine seiner Firmen hat es als Hotel ausgewiesen und deshalb auch Förderungen vom Staat in der Corona-Pandemie erhalten. Tatsächlich aber soll Benko das Chalet eben privat oder auch geschäftlich genutzt haben für Freunde, Bekannte, für Geschäftsleute.
Genau, das ist also einer der Vorwürfe, die es gibt in diesem Zusammenhang. Und sowas geht dann ja auch immer einher damit, dass sich das die Finanz ansieht. Also das sind ja dann auch steuerrechtliche Themen, die da aufstehen.
Wer hat denn eigentlich bestimmt, dass dieses Chalet N Corona-Förderungen bekommen darf?
Naja, da musste man Anträge stellen und dann war es die COFAG, die eben diese Covid-Finanzierungsagentur, die diese Anträge genehmigt hat oder eben auch nicht.
Angenommen, das Chalet N war tatsächlich kein Hotel, sondern eben ein privater Rückzugsort für René Benko und seine Bekannten. Wäre das dann Betrug?
Naja, also wir privat konnten uns ja keine Corona-Förderungen holen, wenn ich das so flapsig sagen darf. Und das müssen letztlich dann die Behörden entscheiden. Und ich betone, wie bei vielen, vielen anderen Themen, die wir hier besprechen, dass immer die Unschuldsvermutung gilt.
Was sagt denn Benko zu all dem?
Das ist eine gute Frage, wobei sich diese Frage aber nicht beantworten lässt. Im Urausschuss nämlich hat er zu diesem Thema überhaupt nichts gesagt. Er darf sich ja entschlagen, man muss sich im Urausschuss nicht selbst belasten. Das heißt, wenn Ermittlungen gegen eine Person laufen oder weil solche drohen, also wenn er sich dieser Gefahr aussetzt, muss er nicht aussagen und von diesem Entschlagungsrecht hat er gestern Gebrauch gemacht.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Er muss sich also nicht selbst belasten, deswegen hat er sich entschlagen können. Der Untersuchungsausschuss ist ja ein politisches Instrument. Laufen denn auch behördliche Ermittlungen gegen René Benko?
Ja, es gibt auf jeden Fall die Finanz, die sich das noch näher ansieht. Und wie gesagt, da können sich dann auch andere Themen daraus ergeben, wenn die zu irgendwelchen Feststellungen kommt und meint, dass diese Dinge nicht rechtens gewesen wären.
Wie brisant könnte es da für René Benko noch werden?
Das ist eine Frage, die ich eher allgemein beantworten möchte, weil es könnte bei allem noch sehr brisant werden für René Benko. Und das hat er ja sozusagen auch selber eingeräumt. Weil er sagte ja auch am Beginn der Befragung, Und er hat das auch gesagt bei seinen Entschuldigungen, die dieser weiteren Ladung vorangegangen waren, dass es so viele Ermittlungen gegen ihn gibt, dass es so viele zum Teil anonyme Anzeigen gegen ihn gibt, dass er sich nicht auskenne, dass er gar nicht wisse, wo er überall belastet wird und dass er sich deshalb quasi auch entschlagen müsse. Und das war ja auch der Grund, warum man eigentlich angenommen hat, dass er noch weniger sagen wird, als er dann tatsächlich gesagt hat. Also man muss sich das so vorstellen, er bewegt sich in einem sehr sumpfigen Gebiet und droht da eben unterzugehen. Es könnte eben überall brisant werden für ihn.
Wenn man jetzt so hört, dass da vielleicht 1 Million Euro oder mehr als 1 Million Euro an staatlichen Hilfen ausgegeben wurden für ein Chalet eines der ehemals reichsten Männer Österreichs, dann fragt man sich natürlich, wo ist dann noch überall Geld versandet, das eigentlich für ja, bedürftige Betriebe in der Pandemie aufgewendet hätte werden sollen. Ist im Zuge dieses KOFAG-Untersuchungsausschusses herausgekommen, von welchen Summen wir da sprechen, die da mutmaßlich missbräuchlich verwendet wurden?
Nein, nicht so generell, aber dass Förderungen an zum Teil falsche ausbezahlt wurden, das kommt immer wieder vor. Da gibt es dann auch Rückforderungsansprüche, die die Republik erhebt quasi, weil die KOFAG ist ja dem Finanzministerium zuzuordnen. Das sind ja öffentliche Gelder, das ist unser Steuergeld. Und es gibt Rückforderungsansprüche. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die ihr Geld noch gar nicht gesehen haben oder Unternehmer. Also das ist ein weites Feld. Und die KOFAG selbst soll ja jetzt dann aufgelöst werden. Und die Finanz übernimmt dann die Aufgaben, die sie bisher gehabt hat.
Also gibt es auch keine Größenordnung?
Also wie viel Geld da in falsche Kanäle gegangen ist, das kann man so nicht sagen. Aber es sind ja Milliarden ausgegeben worden. Und man darf nicht vergessen, in der Pandemie hat das Motto der damaligen Regierung ja gelautet, koste es, was es wolle. Ob das ganz so klug war und ob man deshalb mit der Gießkanne durchs Land spazieren musste, das ist eine andere Frage.
Renate, das Chalet N war nicht das einzige Thema, zu dem Benko befragt wurde im Untersuchungsausschuss. Es gab auch Fragen zu Reisen nach Abu Dhabi im Jahr 2018. Worum ging es da?
Genau, da sind wir in der Zeit, in der Sebastian Kurz von der ÖVP Bundeskanzler war und er hat auch ganz gern, wie das alle möglichen Kanzler, aber auch andere Regierungsmitglieder gerne machen, sogenannte Wirtschaftsdelegationen in diverse Länder geführt. Und bei dieser Reise 2018 geht es um so eine Reise. Da war Bruno Benko dabei, da waren auch viele andere Unternehmer dabei. Und das Besondere daran ist halt, da wurde quasi schon festgelegt oder es war die Frage eben, dass sie sich einen Investoren sucht, dass es auch um Beteiligungen gehen könnte. Und da hat man natürlich praktischerweise gleich Kontakte knüpfen können in einem staatlichen Umfeld sozusagen. Also jedenfalls bei einer Reise, die der Kanzler organisiert hatte oder das Kanzleramt organisiert hatte.
Das heißt, der Kanzler bzw. die Regierungsdelegation, die da in Abu Dhabi war, hat Unternehmer und Unternehmerinnen mitgenommen aus Österreich und hat versucht, für die zumindest hilfreich dabei zu sein, Deals einzufädeln.
Ja, also man muss sich das so vorstellen wie Get Together und beide Seiten haben was davon. Also man lernt einander kennen, man kann irgendwie Kontakte knüpfen. Das ist ein Networking auf staatlicher Ebene, wenn man so will. Und gibt es immer wieder auch für andere, wenn Minister fahren, um irgendwelche Arbeitskräfte aus dem Ausland irgendwie ansprechen zu wollen. Das gibt es ja auch heute. Und das Besondere ist, das wurde auch gestern im Urschuss erwähnt und gefragt, also Rene Benko sei da auf Tisch Nummer 1 gesessen mit irgendwie halt einer elitären Entourage, wenn man so möchte. Aber daran konnte er sich jetzt nicht mehr erinnern, dass er auf Tisch Nummer 1 saß. Er hat nur betont, dass auch andere Unternehmer mit waren.
Aber das klingt jetzt mal nicht ungewöhnlich, dass solche Reisen stattfinden und dass es da so eine Vermischung aus Politik und wirtschaftlichen Interessen gibt. Warum ist dieser Fall dann für den Untersuchungsausschuss interessant?
Naja, das Interessante ist ja, wo Rene Benko letztlich Geldgeber gesucht und gefunden hat. Das war dann eben auch im arabischen Raum. Man weiß ja auch, dass da jetzt hohe, hohe Forderungen auf die Signa bzw. auf Rene Benko zukommen. Die wurden ja schon angemeldet. Und das Besondere ist auch, dass der damalige Bundeskanzler und heutige Berater Sebastian Kurz dann ja auch Geld für Rene Benkos Signa aufgestellt hat. Er hat ja dann auch im Insolvenzverfahren zunächst mal Forderungen angemeldet, weil nicht sein gesamtes Honorar bezahlt wurde. Diesen Forderungsantrag hat er dann aber zurückgezogen. Und wenn nun ein Kanzler auf Tour ist, auf Staatskosten sozusagen, und dann zugegebenermaßen Jahre später und als Privater tätig wird, genau in diesem Raum, da kann man natürlich Fragen stellen dazu, ob das denn auch so geht. Also er nützt da natürlich seine Kontakte von früher, aber das sind so die Themen, um die es im Urschuss gegangen ist, in diesem Konnex.
Wie lautet denn da der Verdacht, wenn man einen Verdacht aussprechen würde, dass sich der Kanzler damals in seiner Rolle als Kanzler einen Job für den Privatmann Sebastian Kurz besorgt hat? Oder geht das zu weit?
Nein, das würde, glaube ich, doch zu weit gehen. Aber er hat halt sein Adressbuch gefüllt, wenn man so altmodisch ausdrücken möchte.
Für Benko sind es ja keine einfachen Monate gewesen, auch wenn er sich das nicht anmerken lässt, wie du gesagt hast. Was erwartet ihn denn nach diesem U-Ausschuss? Wie geht es jetzt für ihn weiter bei diesen vielen Baustellen nach der Signa-Insolvenz?
Ja, leichte Monate waren das sicher nicht für ihn. Und man muss auch sagen, ist vorgekommen, im Lauf der Befragung ist er ungeduldiger geworden, ist mir jedenfalls vorgekommen. Also nicht schnippisch, aber ungeduldiger. Manchmal hat er dann auch gekontert, also bei Fragen, die die FPÖ gestellt hat, hat er gemeint, ja, warum nehmen Sie da jetzt die FPÖ aus? Weil die FPÖ halt nach ÖVP gefragt hat. Und was jetzt auf ihn zukommt, ist auf jeden Fall, wenn man es kurz zusammenfassen will, nichts Gutes. Weil es laufen Verfahren, es gibt Anzeigen, es gibt immer wieder Anzeigen. Vor einiger Zeit hat einer der Staatsanwälte, bei denen man anfragt, der WKStA einmal gemeint, also er möchte keine Zahlen nennen, weil diese Zahl verändert sich jeden Tag und das heißt nicht, dass sie weniger wird. Es gibt natürlich auch zivilrechtliche Klagen und es laufen Insolvenzverfahren und es läuft auch ein Insolvenzverfahren gegen ihn selbst als Unternehmer, gegen ihm zuzuordnete Privatstiftungen. Also er wird alle Hände voll zu tun haben, da irgendwie erstens einmal den Durchblick zu bekommen und dann zweitens eine Linie zu finden, wie er sich positioniert, wie er sich letztlich verteidigen wird.
Ist da absehbar, wie lange diese verschiedensten Verfahren noch dauern werden?
Viele Jahre, denke ich.
Da werden wir noch viel zu berichten haben. Vielen Dank, Renate Graber, für diesen Einblick.
Sehr gerne.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da erzähle ich Ihnen unter anderem etwas über eine neue Partei in Österreich. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss. Und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Donnerstag ist auch der Untersuchungsausschuss zum sogenannten rot-blauen Machtmissbrauch zu Ende gegangen. Eigentlich hätte noch der Kärntner Werbeunternehmer Thomas S. Auskunft geben sollen zu seiner Zusammenarbeit mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er ist aber nicht erschienen. Damit war der letzte Tag relativ unspektakulär von einem Untersuchungsausschuss, der aber einiges ans Licht beförderte. Unter anderem wurde im März der mutmaßliche Russenspion Egisto Ott verhaftet, wodurch die ÖVP die FPÖ zu ihren Verbindungen nach Russland befragen konnte. Nun deutet vieles darauf hin, dass es in der nächsten Legislaturperiode einen eigenen Untersuchungsausschuss zu Russland geben wird. Und Chats von Heinz-Christian Strache, die an den Untersuchungsausschuss geliefert worden sind, haben weitere Ermittlungen in der Inseraten-Affäre ausgelöst. Ob FPÖ-Chef Herbert Kickl immer noch an der Werbeagentur beteiligt ist, die damals Kickback-Zahlungen an die FPÖ geleistet hat, bleibt jedoch unklar. Beweise gibt es dafür nicht, aber auch nicht für das Gegenteil. Zweitens, es gibt eine neue Partei in Österreich, die bei der Nationalratswahl antreten will. Die Servus-Partei ist ein unideologisches Politprojekt für die breite Mitte, so die beiden Parteigründer. Die Partei wurde in Salzburg von den Unternehmern Hannes Pirker und Martin Frankhauser gegründet. Das Parteiprogramm umfasst bis jetzt 32 Seiten, bleibt in vielen Dingen aber an der Oberfläche. Das Ziel ist es, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen in Österreich zu erneuern. Die Partei sucht noch Mitstreiter und um bei der Nationalratswahl antreten zu können, braucht sie 2600 Unterstützungserklärungen, verteilt auf die 9 Bundesländer. Und drittens, das Weltraumteleskop Euclid hat mehrere hundert Zwerggalaxien entdeckt. Seit letztem Jahr ist das europäische Satellitenteleskop im All unterwegs und soll einige der größten Rätsel der Astrophysik lösen. Das wichtigste Ziel des Teleskops ist es, möglichst viele Galaxien abzubilden und zu vermessen, um mehr über dunkle Materie und dunkle Energie herauszufinden. In den nun veröffentlichten Arbeiten finden sich zahlreiche weitere Entdeckungen, darunter freifliegende, neugeborene Planeten, bisher unbekannte Sternenhaufen sowie sehr weit entfernte Galaxien aus den ersten Milliarden Jahren des Universums. Alles dazu lesen und sehen Sie auf derstandard.at sowie auch alle Updates zum weiteren Weltgeschehen. Wenn Sie noch mehr Podcasts vom Standard hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Besser Leben. Der beschäftigt sich mit der Frage, wie man als Single glücklich wird. Und unser Schwester-Podcast Serienreif hat Reality-Star Anna Striegel interviewt. Serienreif und Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Hinterlassen Sie auch gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder einen netten Kommentar. Das hilft uns, von noch mehr Menschen gehört zu werden. An dieser Folge mitgearbeitet hat meine Kollegin Clarissa Donati. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten.
Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
Der Standard, der Haltung gewidmet.